12. März. Vancouver Island, Kanada.
Die Tage kamen und gingen, aber der Regen blieb. Leon Anavak konnte sich nicht erinnern, wann es in den letzten Jahren so lange an einem Stück geregnet hatte. Er schaute hinaus auf den einförmig glatten Ozean. Der Horizont erschien als quecksilbrige Linie zwischen der Wasseroberfläche und den tief hängenden Wolkenmassen. Dort hinten begann sich eine Pause abzuzeichnen vom tagelangen Geprassel. Genau ließ sich das nicht sagen. Ebenso gut konnte Nebel heranziehen. Der Pazifische Ozean schickte, was er wollte, im Allgemeinen ohne Vorankündigung. Ohne die Linie aus den Augen zu lassen, beschleunigte Anavak die Blue Thunder und fuhr ein Stück weiter hinaus. Das Zodiac, wie die stark motorisierten großen Schlauchboote genannt wurden, war voll besetzt. 12 Menschen in regenfesten Overalls, bewaffnet mit Feldstechern und Kameras, verloren gerade die Lust an der Sache. Weit über 1,5 Stunden hatten sie ausgeharrt in Erwartung von Grau- und Buckelwalen, die im Februar die warmen Buchten von Baja California und die Gewässer um Hawaii verlassen hatten, um ihren Trek in die sommerlichen Futtergründe der Arktis anzutreten. 2-mal im Jahr passierten die Herden der riesigen Meeressäuger British Columbia und die Gewässer vor Vancouver Island. Monate, in denen Orte wie Tofino, Ucloelet und Victoria mit ihren Whale-Watching-Stationen ausgebucht waren. Nicht so in diesem Jahr. Es war Anfang April. Längst hätten Vertreter der einen oder anderen Spezies Kopf oder Fluke für das obligatorische Foto herhalten müssen. Doch diesmal schienen die Tiere irgendwo zwischen Kalifornien und Kanada verloren gegangen zu sein. Auch heute fand das Abenteuer nicht statt. Kameras wurden weggepackt. Zu Hause würde es nichts zu erzählen geben, außer dass man an einer möglicherweise reizvollen Felsenküste vorbeigefahren war, die sich den Blicken hinter Vorhängen aus Regen entzog. Als die Stelzenhäuser von Tofino mit dem Pier der Whale-Watching-Station in Sicht kamen, hörte es unvermittelt auf zu regnen. Die Hügel und Bergrücken erschienen wie aus grauem Karton geschnitten, die Gipfel in Dunst und Wolken gehüllt. Anavak half den Passagieren heraus, bevor er das Zodiac festmachte, und betrat die Station. Jamie's Whaling Station war ein gemütlicher Bazar, vollgepackt mit Kunsthandwerk, Andenkentisch, Kleidung und Büchern. Susan Stringer stand hinter der Theke und schichtete Prospekte in dafür vorgesehene Ständer. Sie arbeitete als Office Manager bei Jamie's. Wie einst Anavak nützte auch sie den Job, um ihr Studium zu finanzieren. Anavak, seit 4 Jahren promoviert, war Jamie's als Skipper treu geblieben. Er hatte die Sommermonate der vergangenen Jahre genutzt, um ein vielbeachtetes Buch über Intelligenz und Sozialstruktur von Meeressäugern zu veröffentlichen und sich mit spektakulären Experimenten die Hochachtung der Fachwelt zu erwerben. Mittlerweile, da er als aufsteigender Stern gehandelt wurde, trudelten wohlklingende Angebote ein, verlockend dotierte Posten, neben denen das Bild vom anspruchslosen Leben inmitten der Natur Vancouver Islands zunehmend an Schärfe verlor. Anavak wusste, dass er früher oder später nachgeben und in eine dieser Städte umsiedeln würde, aus denen die Offerten kamen. Er war 31 Jahre alt. Die Entwicklung schien vorgezeichnet.
Und? Habt ihr was gesehen?
Nichts.
Mach dir keine Gedanken. Sie werden schon kommen. Ein paar tausend Wale gehen nicht zu mir, nichts, dir nichts verloren.
Offenbar doch.
Vielleicht stehen sie bei Seattle im Stau. Bei Seattle ist immer Stau.
Sehr komisch.
Komm, mach dich locker. Was meinst du? Sehen wir uns heute Abend auf ein Bier?
Nein, ich muss das Experiment mit dem Beluga vorbereiten.
Toms Schwester wird auch da sein. Sie steht auf dich. Wäre doch Grund genug, deinen muschelbewachsenen Arsch noch rüberzuwuchten, oder?